Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Heute beginnt Chanukka, das achttägige jüdische Lichterfest. Und Helene freut sich da sehr drauf.
Das fällt eben in diese dunkle Jahreszeit, in der alle sich, glaube ich, freuen, wenn man einen Grund hat, zusammenzukommen. Und dieses Beisammensitzen und Kerzenzünden Tag um Tag ist eine sehr schöne Gelegenheit.
Helene ist angehende Rabbinerin und wir sprechen mit ihr drüber, wie sie dieses Fest vor dem Hintergrund des Krieges in Nahost und auch angesichts der wachsenden Anfeindungen gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland erlebt dieses Jahr. Wir schauen außerdem auf gute Nachrichten für alle, die gerade vielleicht erkältet sind oder so. Man kann sich nämlich ab heute wieder telefonisch krank schreiben lassen.
Also es gibt natürlich noch ein bisschen was Kleingedrucktes bei dieser Regelung, so die Packungsbeilage sozusagen. Da sind ein paar Bedingungen wichtig.
Sagt Klaus Janssen aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Welche Risiken und Nebenwirkungen es gibt, sage ich mal, hört ihr auch heute hier. Am Donnerstag, dem 7. Dezember. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Heute geht Chanukka, das jüdische Lichterfest, los. Am 7. Dezember, das ist auf den Tag genau 2 Monate nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und ja auch den darauffolgenden Gegenschlägen des israelischen Militärs. Helene Braun ist angehende Rabbinerin, sie lebt in Berlin und für einen Teil ihrer Ausbildung hat sie auch eine Zeit lang in Jerusalem gelebt. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, wie sie als Jüdin den Beginn dieses Festes in diesen ja wirklich herausfordernden Zeiten erlebt. Hallo Helene.
Hallo.
Helene, darf ich dich so direkt fragen, ist dir heute überhaupt nach Feiern zumute?
Ja, also ich freue mich total. Ich bin total glücklich, dass jetzt Chanukka wieder losgeht. Es ist auch immer eine sehr schöne Zeit und auch eine sehr lange Zeit. Und ich glaube auch wirklich was viele jüdische Menschen gerade gebrauchen können und wo hoffentlich viele sich gerade freuen und dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe einkehrt und es einen dann zusammenbringt und man irgendwie die Feiertage, Feierlichkeiten gemeinsam genießen kann.
Was hat dir Chanukka in den letzten Jahren bedeutet? Warum ist dir das so wichtig?
Ich denke, es gehört einfach zu den schönen, besinnlichen Festen. Es gehört ja gar nicht zu den wichtigen Feiertagen im Judentum, aber es fällt eben in diese dunkle Jahreszeit, in der alle sich, glaube ich, freuen, wenn man einen Grund hat, zusammenzukommen. Und dieses Beisammensitzen und Kerzenzünden Tag um Tag ist eine sehr schöne Gelegenheit. Und es wird ja auch fettig gegessen. Ich habe eine nicht-jüdische Freundin, die nennt es immer sehr schön das Frittierfest, also den Frittierfeiertag. Ja, es gibt natürlich auch Lieder, die traditionellerweise gesungen werden. Das heißt, gemeinsames Singen, gemeinsames Spielen. Also einfach viele Gründe zusammenzukommen und einfach so einen Abend zu gestalten mit allem, was man eben gerne macht.
Heute kam die Meldung, jede dritte jüdische Gemeinde in Deutschland hat seit den Terrorangriffen der Hamas antisemitische Anfeindungen erlebt. Du bist auch gerade in der Synagoge. Wie wirkt sich das und auch diese Bedrohungslage auch auf euren Alltag dort aus?
Ich bin jetzt ja am Campus, also wo ich studiere, und wir haben ja eine Studiensynagoge. Und der Campus und auch die Synagoge stehen natürlich auch unter Polizeischutz. Das gibt einem aber natürlich auch eher gemischte Gefühle, also dass selbst der Ort, an dem man studiert, irgendwie nicht sicher ist. Ja, und vor allem das Gruselige ist natürlich, wie gehe ich nach Hause? Gehe ich immer in Begleitung nach Hause? Gehen wir zusammen als Gruppe? Und nicht so viel drüber nachdenken ist, glaube ich, das Beste. Und auch sich mit dieser Angst vielleicht zu beschäftigen, sie dann aber auch wieder irgendwie abzuhaken, denn diese Angstmacherei ist ja auch ein großer Teil davon. Also es gehört ja auch einfach dazu, Menschen irgendwie in Angst zu versetzen und soweit man das kann, sich das bewusst zu machen und zu sagen, nein, und ich treffe all meine Sicherheitsvorkehrungen und bewusst zu entscheiden, wo gehe ich hin und mit wem und wie kann ich das für mich sicher gestalten.
Gibt es trotzdem gerade was dir irgendwie auch Hoffnung gibt, wo du sagst, bei allem, was gerade los ist, daran hältst du dich gerade?
Also ich nehme auf jeden Fall vereinzelt auch wahr, dass Menschen aus der Gesamtgesellschaft irgendwie zum Beispiel an mich gezielt eine Frage richten, wie was kann ich denn jetzt tun als außenstehende Person, um irgendwie Solidarität zu zeigen, um irgendwie dieses Chanukka-Fest von außen zu unterstützen. Was wird gebraucht von der jüdischen Gemeinschaft? Das passiert schon. nach meinem Gefühl sehr, sehr vereinzelt. Es wäre natürlich schön, wenn da irgendwie mehr Menschen vielleicht noch drüber nachdenken würden. Aber das finde ich immer einen schönen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es eben Menschen gibt, die das beschäftigt und die denken, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Und das andere ist, dass, aber das ist jetzt meine Wahrnehmung und das können natürlich ganz viele ganz, ganz anders sehen, dass es auch jüdische Menschen gibt, die jetzt das als Anlass nehmen, sich irgendwie mit anderen in Verbindung zu setzen und irgendwie jüdische Orte oder so aufzusuchen, um eben diesen safer Space irgendwie sich zu kreieren, um eben in den Austausch zu gehen und vielleicht so auf eine ganz seltsame Art und Weise einen Weg ins Judentum finden, wo sie vorher vielleicht nicht das große Interesse dran hatten, aber jetzt merken, jetzt brauche ich noch jemand anderen, jetzt möchte ich nicht allein sein.
Ich würde dich jetzt auch gerne noch fragen, was kann man denn machen, auch aus der Gesamtgesellschaft, jeder Einzelne, um sich jetzt auch während dieses Festes solidarisch zu zeigen?
Also ganz banal ist natürlich immer Zivilcourage zeigen, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, so wie es bei allen Dingen ist, wenn irgendwie man etwas wahrnimmt in der U-Bahn, auf der Straße, wo jemand angegangen wird, verbal oder körperlich, sich dazu zu stellen, Hilfe anzubieten, eben nicht wegzuschauen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Oder eben auch andere dazu zu holen. Niemand muss sich ja irgendwie selbst in Gefahr bringen, aber andere darauf aufmerksam zu machen. Und dann, was in Berlin zum Beispiel auch passiert ist, dass Menschen sich zusammengetan haben und sich vor die Synagoge gestellt haben, während halt Gebete stattgefunden haben. Also so als Solidaritätsbekundung. Wir sind da und wir passen hier auf und wir stehen hier das ganze Gebet. Was jetzt natürlich auch schwieriger ist, es ist sehr, sehr kalt draußen, aber das war ein sehr, sehr schönes Zeichen, finde ich.
Ja. Was sagt man denn, wenn man jetzt euch ein schönes Chanukka wünschen möchte?
Man sagt Chanukka Sameach. Es ist einfach ein frohes Chanukka.
Dann, Helene, sage ich Chanukka Sameach. Ich wünsche euch und dir eine gute Zeit und auch eine sichere Zeit und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns drüber zu sprechen. Danke.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Lokführergewerkschaft GDL, die hat wieder zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Der beginnt heute Donnerstagabend um 22 Uhr. Und viele Menschen haben Verständnis dafür, dass die Beschäftigten der Bahn bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld fordern. Aber bei vielen ist der Frust natürlich trotzdem groß, vor allem wenn man auf die Bahn angewiesen ist und von A nach B kommen muss. Wir wollen heute nochmal drauf schauen, wie ist das eigentlich geregelt in Deutschland? Wer darf streiken und wer nicht? Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich heute damit beschäftigt. Justus, wie ist das denn bei der Bahn zum Beispiel?
Also die Rechtslage ist da in Deutschland sehr eindeutig. Die GDL darf zum Warnstreik aufrufen und Beschäftigte dürfen in diesem Rahmen auch ihre Arbeit niederlegen. Egal, ob sie Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht. Mhm. Allerdings erhalten nur Mitglieder einen Lohnausgleich durch die Gewerkschaft. Die Grundlage dafür, dass Gewerkschaften in Deutschland zum Streik aufrufen dürfen, findet sich in Artikel 9 des Grundgesetzes. Nur Beamte bilden hier eine große Ausnahme, sagt Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger.
Die sind zwar auch abhängig beschäftigt, aber eben arbeiten beim Staat und erbringen ihre Arbeitsleistungen in einem kritischen Bereich. Die dürfen beispielsweise nicht streiken.
Eine weitere Ausnahme gibt es noch für Menschen in kirchlichen Einrichtungen. Das hat so spezielle gesetzliche Gründe. Und für einige Gruppen gelten spezielle Vorgaben. Zum Beispiel im Gesundheitswesen muss immer auch ein Notbetrieb aufrechterhalten werden.
Aber da fragt man sich dann also wenn verbeamtete Menschen nicht streiken dürfen, weil sie wichtig fürs öffentliche Leben sind, was ist denn mit Pflegekräften oder auch Personal im ÖPNV? Die machen doch auch wichtige Arbeit.
Ja, und der Staat hat eigentlich auch ein Interesse daran, dass diese Menschen arbeiten. Aber er kann nicht alle verbeamten. Zum einen, weil viele von denen privat angestellt sind. Zum anderen kann der Staat das wohl auch nicht bezahlen. Der Deal für Beamte ist ja mehr Geld und Privilegien gegen die Aufgabe deiner Streikrechte.
Okay, also über den Weg geht's nicht. Andere Möglichkeit, auch wenn der Gedanke jetzt nicht so sozial für die Beschäftigten ist, man strengt das Streikrecht für Menschen in kritischer Infrastruktur strikt ein, damit das öffentliche Leben ohne Probleme weiterläuft. Ginge das?
schwer vorstellbar, auch wenn einer von der CDU beauftragten INSA-Umfrage zufolge etwa 20% der Deutschen das gut finden würden. Fachanwalt für Arbeitsrecht Alexander Brederick meint, dass der Staat hierbei sehr vorsichtig ist.
Das Streikrecht ist ein sehr hohes Gut. Der Gesetzgeber scheut sich zu Recht daran, Einschränkungen vorzunehmen. Allerdings muss man sich schon fragen, in den letzten Jahren, wo immer mehr Menschen so in Mithaftung genommen werden, ob das Streikrecht, was jetzt über 100 Jahre alt ist und im Wesentlichen auf Richterrecht beruht, ob das nicht mal modernisiert werden müsste.
Und das wird auch schon auf politischer Ebene diskutiert. Da geht es zum Beispiel um eine verbindliche Schlichtung. Heißt, man will die Tarifparteien dazu zwingen, alle Möglichkeiten einer Einigung wirklich auszuschöpfen, bevor es wirklich zum Streik kommt.
Und wie schnell könnte es da eine Entscheidung geben?
Da müssen wir uns laut Katrin Bürger bestimmt noch ein bisschen gedulden.
Das wird noch sehr lange dauern, das wird immer mal wieder diskutiert. Gerade ist das ja virulenter, weil zum einen die Deutsche Bahn ja etwas ist, was auch dem Bereich der Daseinsfürsorge zugeordnet werden kann, jedenfalls teilweise, weil der Nahverkehr ja abgebildet wird, sowie auch der Fernverkehr. Aber das ist etwas, was immer mal wieder diskutiert wird, was aber noch keine konkreten Umrisse angenommen hat.
Also Ideen gibt es, Konkretes gibt es aber noch nicht.
Jetzt war ja schon befürchtet worden, dass die GDL auch über die Weihnachtsfeiertage Ende des Jahres die Warnstreiks fortsetzt. Das wird jetzt nicht passieren. Aber wie wäre da die Rechtslage? Dürften Gewerkschaften zu jedem Zeitpunkt streiken?
Im Grunde ja. Es gibt für Gewerkschaften hier so zwei große Maßgaben. Eine ist die öffentliche Wahrnehmung. Also die GDL fährt da einen riskanten Kurs. Die Unterstützung in der Gesellschaft ist niedriger als bei anderen Streiks. Und wohl auch deshalb sehen sie von Streiks etwa jetzt über die Weihnachtstage ab. Der andere Punkt ist, um zu bewerten, ob ein Streik erlaubt ist, ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Und laut Katrin Bürger fließen in diese Bewertung ganz viele Kriterien mit rein.
Das heißt, wir brauchen zum einen ein rechtmäßiges Streikziel, eine offizielle Streikaufforderung. Man muss die Länge des Streiks berücksichtigen. Wir dürfen keinen Verstoß gegen die Friedenspflicht haben. Und zum anderen muss es natürlich auch in irgendeinem angemessenen Umfang stehen zu dem Ziel, das man erreichen möchte.
Jetzt im Fall der GDL ist es alles gegeben. Und selbst über die Weihnachtstage wäre es zumindest rechtlich denkbar, dass Gewerkschaften generell zum Streik aufrufen.
Die GDL wird ab heute 22 Uhr für 24 Stunden streiken. Warum sie das dürfen, wer in Deutschland überhaupt streiken darf und warum das Streikrecht so bedeutsam ist, das hat uns Justus Wolters aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es ist gerade was viele von uns kennen. Wir fühlen uns schlapp und merken, boah, da ist irgendwie was im Anmarsch, eine Erkältung vielleicht. Man muss aber morgen arbeiten und normalerweise heißt es dann ja auf, ab zum Arzt, Ärztin, sich eine Krankschreibung abholen und sich natürlich auch krank erstmal in ein Wartezimmer setzen müssen, was immer richtig ätzend ist für alle Beteiligten. In der Corona-Hochphase gab es dann ja mal die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen und das ist ab heute jetzt auch wieder erlaubt, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Wir sprechen drüber mit Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Klaus, wie läuft so eine Krankschreibung dann jetzt ganz konkret ab? Einfach anrufen, fertig?
Naja, fast. Also es gibt natürlich noch ein bisschen was Kleingedrucktes bei dieser Regelung, so die Packungsbeilage sozusagen. Da sind ein paar Bedingungen wichtig. Also erstens, du darfst jetzt keine schweren Symptome haben, dann würdest du dich ja selber in Gefahr bringen, also wenn du das nicht abchecken lässt. Die Krankheit, die ist dabei egal. Es geht also jetzt nicht wie bei Corona um Atemwegserkrankungen, das ist neu. Es geht um leichte Symptome von irgendwas sozusagen, okay, wenn du die hast. Und zweitens, du musst bei der Arztpraxis schon bekannt sein. Also da soll ein Vertrauensverhältnis bestehen, heißt es. Und drittens auch noch, die Praxis, die kann keine Videosprechstunde anbieten, dann kannst du das telefonisch machen. Also eine Videosprechstunde, die wäre ja auch möglich, darüber kann man sich ja auch schon krank schreiben lassen, aber jetzt geht es halt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, auch per Telefon und die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die gilt dann für bis zu 5 Tage telefonisch.
Okay, das heißt aber, wenn es jetzt länger als 5 Tage gehen sollte mit der Krankheit, dann muss ich doch in die Praxis gehen.
Genau, also du kannst es nicht telefonisch verlängern, dann musst du irgendwann doch in die Praxis. Andersrum geht's aber, also wenn du erst in der Praxis warst und dich dann nach ein paar Tagen immer noch nicht fit fühlst, dann kannst du die Krankschreibung telefonisch auch verlängern. Okay. Wichtig ist, dass dein Arzt oder deine Ärztin da mitmachen. Du hast jetzt also keinen Anspruch auf eine telefonische Krankschreibung. Wenn dir das wichtig sein sollte, dann müsstest du eventuell die Hausarztpraxis wechseln. Okay. Aber die meisten Praxen, die finden diese Neuregelung tatsächlich gut.
Weil die natürlich dann auch weniger Kranke in den Praxen und in den Wartezimmern haben, ne?
Genau, also weil sich dann auch weniger Menschen in den Wartezimmern anstecken können und nur Menschen, die ernsthaft krank sind, die kommen dann in die Praxis, ist die Idee. Das entlastet dann auch die Ärztinnen und Ärzte, die sich dann auch auf diese schwereren Fälle besser einstellen können, sich darauf konzentrieren können. Das sagt auch Monika Lelgemann, die hat sich für den gemeinsamen Bundesausschuss von Praxen, Krankenkassen und Kliniken mit dem Thema befasst und dieser Ausschuss hat die Regelung mitbeschlossen.
Die Rufe aus den Praxen und ich glaube, jeder, der in den letzten Wochen mal in der Praxis war, kann das bestätigen, sind natürlich schon drängend, dass die Praxen insbesondere mit Infektpatienten, was natürlich auch zu dieser Jahreszeit passt, sehr voll sind und wir hoffen, damit zu einer gewissen Erleichterung beitragen zu können.
Ja, es sollte jetzt vor allen Dingen auch schnell gehen, hat sie gesagt und deshalb gilt die Regelung auch ab sofort.
Und ist die befristet oder gilt das jetzt immer?
Also diese neue Bestimmung, die gilt jetzt unbegrenzt. Mhm. Früher in der Corona-Pandemie, da musste das ja immer wieder verlängert werden. Und diese neue Regelung, die gilt jetzt aber dauerhaft.
Okay, das klingt jetzt alles erstmal ja gut, aber es gibt ja durchaus auch Kritik dran, ne?
Ja, es gibt Kritik von Arbeitgeberseite. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände nennt diese neue Krankschreibung per Telefon eine Fehlleistung der Gesundheitspolitik, weil Krankschreibungen dadurch entwertet würden. Dadurch könne sich der Betriebsfrieden in Unternehmen verschlechtern, heißt es. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass es da um möglichen Missbrauch geht, also dass da Leute einfacher krank werden könnten. Das ist dann wohl die Befürchtung.
Was ja theoretisch auch möglich ist, oder?
Also klar, also ja. Missbrauch ist immer möglich, sage ich mal. Aber Monika Lelgemann vom Gemeinsamen Bundesausschuss, die betont nochmal, das sei keine Krankschreibung zweiter Klasse. Auch übers Telefon müsse die medizinische Sorgfalt immer gewährleistet sein, sagt sie. Es soll ja so ablaufen, dass man jetzt nicht nur mit der Sprechstundenhilfe telefoniert, sondern tatsächlich mit einem Arzt oder einer Ärztin und dann erst eine Entscheidung fällt. Da wird also zum Beispiel zurückgerufen werden, um gewisse Symptome nochmal abzuklären. Davon geht der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Markus Bayer aus. Deshalb sei auch geregelt worden, dass man in der Praxis bekannt sein muss, hat er im Deutschlandfunk gesagt.
Dass wir mal ein Symptom zu heftig geschildert bekommen, das geht im persönlichen Kontakt auch. Ich kann auch nicht jedes Symptom kontrollieren, das sie mir schildern, wenn es ein Gegenüber ist. Aber wenn jemand bekannt ist, dann kann ich an der Regelmäßigkeit ja schon sehen, ist denn das glaubhaft oder nicht. Und dann kann ich auch mal sagen, nee, also jetzt kommst du vorbei. Und deshalb ist der entscheidende Faktor für dieses geringe Missbrauchspotenzial, aber vorhandene bekannte Patientinnen und Patienten.
Gut, es kann natürlich auch immer noch sein, dass es dann Praxen gibt, Ärztinnen und Ärzte, die das nicht so ernst nehmen. Und es gibt dann auch welche, die strenger sind. Aber das hat beim Thema Krankschreibung ja eigentlich auch immer schon gegeben. Es hat jetzt mit dem Telefon nichts zu tun.
Ab heute könnt ihr euch wieder telefonisch krank schreiben lassen, wenn ihr nicht allzu krank seid. Und es gibt auch ein paar Bedingungen. Welche das sind, hat uns Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion zusammengefasst. Und ich kann an der Stelle nur sagen, bleibt möglichst gesund, ne, damit es gar nicht dazu kommt. Auch wenn es gerade schwierig ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rapper wie Capital Bra und Samra, die feiern es.
Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Wodka um die Sorgen zu
haben mit ihrem Song Teledin 2019 einen großen Hit gelandet und sind auch nicht die einzigen Rapper, die synthetische Opioide abfeiern. Suchtexpertinnen und Suchtexperten warnen gerade vor dieser Art der Drogen, die vor allem bei Teenagern und jungen Erwachsenen immer beliebter werden. Ich habe drüber gesprochen mit Daniel Deimel, er ist Suchtforscher und ich wollte von ihm erstmal kurz wissen, was genau diese synthetischen Opioide sind und wie die sich von anderen Drogen unterscheiden.
Synthetische Opioide sind sehr stark sedierende Medikamente, also es sind in der Regel Substanzen, die im medizinischen Kontext eingesetzt werden, aber eben auch auf dem illegalen Drogenmarkt gehandelt werden. Das sind Substanzen, die schmerzstillend wirken, sehr beruhigend wirken und eben auch ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial mit sich bringen. Und wir finden die eben im medizinischen Bereich, in der Schmerzbehandlung von Tumorpatientinnen und Patienten, aber eben natürlich auch im Konsum von drogenkonsumierenden Menschen.
Gibt es da konkrete Daten, Zahlen zu, inwieweit synthetische Opioide, zum Beispiel auch aus Schmerzmitteln, gerade wirklich auf dem Vormarsch sind? Kann man das irgendwie beziffern?
Inwiefern die als Substanzen missbräuchlich verwendet werden, als Droge eingesetzt werden, da haben wir keine validen Daten. Also da sind wir eher im Dunkeln unterwegs. Jetzt aktuell haben Kollegen aus Frankfurt eine Studie vorgestellt und haben Schülerinnen und Schüler befragt und da haben von den Jugendlichen, jungen Erwachsenen 4% angegeben, dass sie jemals im Leben solche Substanzen eingesetzt haben, also nicht medizinisch verschrieben, sondern als Droge. Aber wir können da das nicht genau beziffern, wie viele Menschen das tatsächlich betrifft.
Bemerkt ihr das auch in Drogenberatungsstellen oder auch bei dir in deinem Arbeitsumfeld, dass da wirklich mehr Menschen sind, die ja damit in Berührung sind?
Es gibt durchaus Beratungsstellen, die sich dann eben auf jugendliche, junge, erwachsene Konsumentinnen konzentriert haben oder fokussieren, die schon berichten, dass mehr Beratungsbedarf entsteht durch synthetische Opioide, durch den Missbrauch von solchen Medikamenten bei jugendlichen, jungen Erwachsenen. Das ist schon feststellbar. Das sind aber eben Beobachtungen aus der Praxis und keine epidemiologischen Daten.
Genau.
Ja. Was die offenen Drogenszenen angeht, da gibt es eben ja Analysen und Testungen, die punktuell durchgeführt worden sind. Und es hat eben Situationen gegeben, wie jetzt vor kurzem in Dublin. Dort sind binnen 4 Tage 54 Menschen haben dort eine Drogenüberdosis erfahren. Mhm. Und man hat dann im Nachgang festgestellt, das waren synthetische Opioide, waren dann mitverantwortlich. So, von daher taucht das tatsächlich auf. Und es gibt eben Indizien und auch Hinweise, dass es eben mehr wird.
Du sagst aber auch, nicht nur synthetische Opioide in Reihenform, sage ich mal, sind ein Problem, sondern auch Heroin, was gestreckt ist mit synthetischen Opioiden. Was ist da das Problem und wie stellt sich das gerade dar?
Ja, genau, das ist noch ein zweites Themenfeld, was gerade sehr aktuell und sehr stark beschäftigt. In Afghanistan haben die Taliban durchgesetzt, dass das Schlafmohnproduktion eingestellt wird. Und das Schlafmohn, was dort produziert wird, landet dann als Heroin in Europa auf den offenen Drogenszenen. Und wir befürchten, dass wir einen Einbruch des Heroinmarktes haben, global gesehen, weil der Großteil des Heroins eben aus Afghanistan kommt. Und ein Szenario ist eben, dass entweder das Heroin, was da ist, dann gestreckt wird mit synthetischen Opioiden oder eben solche Substanzen gänzlich auf den Markt kommen und dann in solchen speziellen Szenen sich dann nochmal stärker verbreiten.
Warum beunruhigt euch das so deutlich? Ist das nochmal gefährlicher, wenn man dieses gestreckte Heroin dann nimmt oder warum seid ihr so beunruhigt?
Also Opioide wirken grundsätzlich atemdepressiv, also und schlussendlich können die Menschen daran ersticken. Das ist das, was im Drogennotfall passiert. Und synthetische Opioide sind deutlich potenter als Morphium oder auch Heroin. Also Fentanyl ist zum Beispiel 50 Mal stärker als Heroin. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwer zu dosieren für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und es kann dann eben versehentlich zu Drogennotfällen kommen, weil sie eben nicht wissen, was tatsächlich in dem vermeintlichen Heroin drin ist. Und sich dann überdosieren und das kann zu lebensbedrohlichen oder auch tödlichen Drogennotfällen führen.
Was muss passieren, damit Deutschland keine Opioidkrise, synthetische Opioidkrise bekommt?
Ja, wenn es um jugendliche, junge Erwachsene geht, da muss deutlich mehr Geld in die Suchtprävention gesteckt werden, in die Beratung. Wir haben gerade massive Einsparungen, die wir da hinnehmen müssen oder die verordnet werden in den Bundeshaushalt für das nächste Jahr auf Bundesebene, aber auch bei den Bundesländern sieht es echt nicht gut aus, was die Finanzierung des Suchthilfesystems angeht. Und was die Menschen, die Heroin konsumieren, angeht, da müssen sehr dringend mehr Monitoring passieren in offenen Drogenszenen. Wir brauchen schadensmindernde Angebote, die müssen sehr deutlich ausgebaut werden. Da muss wirklich auch Geld in die Hand genommen werden. Ansonsten haben wir da die Befürchtung, in den nächsten 1-2 Jahren deutlich mehr Drogentote zu beklagen.
Sagt Suchtforscher Daniel Deimel. Mit ihm habe ich über synthetische Opioide gesprochen. Vor denen waren Expertinnen, Experten, vor allem auch bei Teenagern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Danke dir, Daniel, für deine Zeit.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Wohnung finden ohne Schufa-Auskunft ist fast unmöglich. Oder ein Mobilfunkvertrag mit schlechtem Schufa-Score? Ja, viel Erfolg. Die Schufa hat ganz schön viel Einfluss darauf, welche Verträge wir abschließen können und welche nicht. Genauer gesagt unser Schufa-Score, also für wie kreditwürdig uns die Schufa einschätzt. Und was die Schufa darf und was nicht, dazu gab es heute ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Und der Gerichtshof hat gesagt, dass mit dem Schufa-Score, das geht so nicht. Max Bauer aus dem ARD-Studio Recht und Justiz hat sich das Urteil für uns angesehen. Max, was darf die Schufa denn nicht mehr machen?
Man muss ein bisschen zurückrudern, denn dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs von heute zu diesem Schufa-Score und diesem ganzen Geschäftsmodell der Schufa, das muss noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Mhm. Es gab nämlich eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, das hat Fragen nach Luxemburg gegeben und jetzt gibt sozusagen Luxemburg diese Fragen zurück und die müssen auf deutsches Recht angewandt werden. Aber im Grundsatz hatte der Europäische Gerichtshof einmal gesagt, okay, es kann sein, dass dieses Scoring, dieses Geschäftsmodell der Schufa gegen europäisches Datenschutzrecht verstößt, aber eben nur in dem Fall, wenn auch wirklich diese Scorewerte maßgeblich dafür sind, dass ich zum Beispiel einen Kredit nicht bekomme oder zum Beispiel einen Handyvertrag nicht bekomme. Nur dann verstößt das gegen europäisches Datenschutzrecht, aber das Verwaltungsgericht Wiesbaden muss das noch in deutsches Recht umsetzen. Warum ist das so? Es gibt nämlich im deutschen Recht noch Ausnahmeregelungen, die sind nicht ganz so streng wie das europäische Recht und da muss jetzt quasi im Lichte des europäischen Rechts das deutsche Recht ausgelegt werden. Aber man kann auch sagen, das Verwaltungsgericht Wiesbaden war bisher sehr kritisch gegenüber der Schufa und könnte jetzt auch wieder sehr, sehr kritisch sein nach diesen Vorgaben aus Luxemburg.
Und wenn das dann passiert, was würde das dann ganz konkret für uns bedeuten?
Also erstmal muss man sagen, es muss erstmal in Wiesbaden auch verhandelt werden und das kann natürlich auch nochmal durch die Instanzen gehen. Bis zum Bundesverwaltungsgericht kann also noch einige Jahre dauern, aber im Extremfall würde eben das Verwaltungsgericht Wiesbaden sagen, nein, das deutsche Recht erlaubt hier keine Ausnahmen. Es ist wirklich so, dass dieses Scoring unter Umständen gegen Datenschutzrecht verstößt und dann ja, wäre das Geschäftsmodell der Schufa eigentlich hinfällig, beziehungsweise man müsste eine andere Lösung finden. Es gibt ja noch eine Möglichkeit zum Beispiel über eine Einwilligungslösung zu gehen. Da wird dann nicht automatisiert Millionen Daten einfach so verarbeitet. Dann müsste der einzelne Verbraucher, die einzelne Verbraucherin wirklich einwilligen, was dann mit den Daten konkret von der Schufa gemacht wird. Das heißt, so eine Einwilligungslösung, auf das könnte es dann hinauslaufen im Ende.
Hm. Welche Daten speichert die Schufa von uns überhaupt alle?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also erstmal natürlich Name, Geburtsdatum, aber dann vor allem eben, was man so geschäftlich macht mit Krediten zum Beispiel. Ob ich einen Kredit aufnehme, wie viele Kredite ich aufnehme, welche Konten ich habe, wie viele Konten ich habe, ob zum Beispiel schon mal Vollstreckungsmaßnahmen gegen mich gelaufen sind, ob ich schon mal eine Privatinsolvenz hatte. Alle diese Dinge, die eben Hinweise darauf geben, ob ich eben, ja, wie zahlungsfähig ich bin, ob da irgendwelche Hindernisse da sein könnten, dass ich meine Zahlungsverpflichtungen in Zukunft nicht nachkommen kann. Das alles wird von der Schufa gespeichert. 68 Millionen Deutsche sind davon betroffen.
Und wie viel weiß man darüber, wie dann dieser Score für uns ermittelt wird?
Das weiß man leider nicht genau. Das ist eine komplizierte Berechnungsmethode. Mhm. Es ist eine automatisierte Berechnungsmethode. Deshalb jetzt auch diese Probleme mit dem Datenschutzrecht im europäischen, denn solche automatisierten Vorgänge sind eigentlich verboten. Also wie das genau geht, das kann man nicht sagen. Es gab schon mal ein Urteil vor einigen Jahren, 2014 vom Bundesgerichtshof, da wurde dieses Berechnungsmodell abgenickt, aber das war noch bevor es die Datenschutzgrundverordnung gab. Das heißt, da wird eben nochmal zu gucken sein, was sind jetzt die Vorgaben des europäischen Rechts, wie werden die umgesetzt und das wird jetzt sehr spannend sein. Und es kann durchaus sein, dass die Schufa ihr Geschäftsmodell dann in Zukunft wirklich grundsätzlich verändern muss.
Sagt Max Bauer aus unserem ARD-Studio Recht und Justiz. Mit ihm habe ich über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Schufa gesprochen. Und ja, ich glaube, wir halten fest, es bleibt noch abzuwarten. Dauert noch ein bisschen, könnte sich aber vieles ändern. Danke, Max.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.